der Podcast der Netzbegrünung. Herzlich willkommen zum Podcast der Netzbegrünung. Ich bin Jennifer und werde euch in den drei kommenden Folgen begleiten. Auf dem Hackcamp vom 12. bis zum 14. April 2024 hatten wir die Idee, den Podcast wiederzubeleben und das Medium dazu zu nutzen, die Ergebnisse vom Hackcamp zu dokumentieren. Damit möchten wir euch die Möglichkeit geben, zu erfahren, welche Projekte wir auf dem Hackcamp angesetzt, umgesetzt oder auch wieder verworfen haben. In den kommenden drei Folgen wird es dazu jeweils zwei Interviews geben mit Teilnehmenden vom Hackcamp und weitere Infos und eventuelle Updates zu den Projekten findet ihr dann jeweils in den Shownotes der entsprechenden Folge. Weitere Folgen haben wir erstmal nicht geplant. Falls jemand von euch Interesse hat, den Podcast weiterzuführen, egal ob das jetzt zu Projekten innerhalb der Netzbegrünung sein wird oder auch zu digitalpolitischen Themen, die in der Netzbegrünung diskutiert werden, meldet euch gerne unter podcast@netzbegrünung.de. Dorthin könnt ihr ebenfalls euer Feedback oder Anmerkungen schicken. Mich würde nämlich interessieren, ob das für euch ein geeignetes Format ist, um mehr über das Hackcamp allgemein sowie auch die Ergebnisse des Hackcamps zu erfahren. Ansonsten wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Podcast der Netzbegrünung. Ich bin Jennifer und bei mir ist Sebastian.
Hallo.
Wir sind gerade auf dem Hackcamp in Essen und haben uns überlegt, dass wir mal wieder einen Podcast machen wollen, um über die Aktivitäten in der Netzbegrünung zu berichten und ein bisschen teilhaben zu lassen, was eigentlich so passiert. Die letzte Podcast-Folge ist ja schon eine Weile her, das war 2019. Vor Corona, da haben Nico und Marian über die Chatbegrünung gesprochen. Mittlerweile ist es ja tatsächlich ein bisschen mehr in der Partei angekommen. Und damals war es ja auch eine Neuigkeit, dass sie jetzt gerade neu angefangen haben, eine Videokonferenzmöglichkeit zu bieten mit Jitsi. Und heute ist es schon so, dass es irgendwie standardmäßig ist, dass wir diese Videokonferenzen nutzen. Das war damals nicht so abzusehen.
Man könnte meinen, wir haben es geübt zwischendrin. Da wäre mal so ein Zeitraum gewesen, wo das irgendwie wichtig war.
Ja, und man könnte auch meinen, wir haben es vielleicht vorausgesehen, dass das wichtig werden könnte, um das schon mal vorbereiten zu können. Und weil das schon eine Weile her ist und mittlerweile sich natürlich technisch auch einiges getan hat, haben wir überlegt, dass wir jetzt noch mal so ein bisschen darüber berichten. Und wie ihr schon gehört habt, sind wir gerade auf dem Hackcamp in Essen im Linux Hotel. Und wie ihr wisst, passieren natürlich beim Hackcamp viele Dinge, viele technische Dinge, über die wir gut berichten können. Allerdings muss gesagt werden, wir machen gerade zum ersten Mal einen Podcast. Wir sind beide unerfahren. Das wird man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch hören. Aber es geht ja auch so ein bisschen weniger um die Qualität, sondern auch ein bisschen um die Inhalte. Und außerdem ist es bei der Netzbegrünung ja der Standard, dass man vor allem erstmal Sachen ausprobieren soll und gucken soll, wie man damit zurechtkommt. Und wenn es dann läuft, dann kann man immer noch an der Qualität schrauben.
Genau, das fixen wir im Post.
Ja, genau, so machen wir das.
Was wir definitiv haben.
Das glaube ich auch. Warst du schon mal beim Hackcamp, Sebastian?
Nee, bin zum ersten Mal hier. Ist auch auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich meine, klar, die eine oder andere Veranstaltung der Art habe ich schon besucht. Aber hier in Essen, im Ruhrpott, war ich sowieso noch nie vorher. Mhm. Und ja, ist natürlich auch eine schöne Location hier, ne?
Ja. Was gefällt dir denn hier am Linux Hotel besonders?
Also, man ist halt draußen. Mhm. Ne? Also, gestern irgendwann mal ein bisschen telefonieren müssen auch für mein Projekt und ist halt einfach schön, da draußen im Garten rumzuspazieren, der auch wirklich weitläufig ist. Also, und man ist so, ja, gleichzeitig sag mal, ne, zum Einkaufen alles kein Problem. Also man ist schon gut angebunden, aber es ist halt doch erstmal gefühlt in der Natur hier. Und auch irgendwie so isoliert, ne, kein Verkehrslärm irgendwie. Das ist schon alles, also es ist ein guter Ort, um halt auch sich mal wirklich konzentriert mit so einem Projekt zu beschäftigen, wo halt nicht 1000 Ablenkungen außenrum sind. Das ist schon genau richtig.
Ja, weil man den Fluglärm ein bisschen ausblendet, dann ist hier tatsächlich nicht so viel Lärm.
Ihr redet immer über diesen Fluglärm. Ich habe noch nichts davon wahrgenommen. Aber ja, ich bin halt auch im Kopf die ganze Zeit am Überlegen, wie ich jetzt weitermache und am Basteln schon. Ne?
Du bist sozusagen im Flugmodus. Genau. In deinem eigenen Flugmodus, da hörst du die anderen Flugmodi nicht.
Genau, leben im Flugmodus. Ja.
Wir haben auch ehrlich gesagt total Glück mit dem Wetter. Das sind jetzt die ersten warmen Frühlingstage. Gestern konnten wir Mittagessen draußen in der Sonne machen und es war mega schön. Es ist halt einfach diese Kombination von man ist ja einfach tendenziell viel am Rechner und viel drin und dann halt auf einen Schlag einfach rausgehen zu können und sich hier in den Park zu setzen. Das finde ich auch sehr nett hier am Linux Hotel. Was hast du dir denn vorgestellt, als du dich zum Hackcamp angemeldet hast, wie das hier wird, wie viele Leute kommen, wie die Stimmung ist, was wir machen?
Du, ehrlich gesagt, ich hatte da jetzt keine konkreten Vorstellungen. Bei mir war es eigentlich umgekehrt, dass ich halt gesagt habe, ich trage so ein Projekt mit mir rum und wie das halt so ist im Alltag, ne, du hast halt 1000 Sachen und 1000 verschiedene Politikgeschichten, die auch alle Zeit fressen und dann ist halt so das Bastelprojekt, das auch schon irgendwie wichtig wäre, aber halt jetzt, naja, ob es diese Wahl fertig wird oder nächste, whatever, wird halt dann wieder aufgeschoben. Ne? Das Git wurde schon wieder einen Monat nicht angefasst, weil halt anderes Zeug passiert. Und dann war halt, habe ich gesehen, oh, es gibt ein Hackcamp, das ist perfekt, da kann ich mich dann wirklich dezidiert damit beschäftigen und einfach so ein bisschen die Zeit reinstecken, die es auch verdient.
Ah, das heißt, du hattest schon eine Projektidee, als du dich zum Hackcamp angemeldet hast.
Genau, genau.
Und was ist das?
Also das ist, ich komme ja sehr von der, ich sag mal, praktischen Seite. Ich mache sehr gern Wahlkampf und so weiter, ja, und beschäftige mich halt einfach viel mit den Hürden, die man da halt so hat. Gerade so als Grüne, ne, mit den 280 Seiten Wahlprogrammen, die wir immer so haben, die auch einen absolut internen Nutzen haben. Ne? Man muss ja Ministerpräsident um die Ohren hauen, wenn er sich nicht dran hält. Aber ich sag mal, das ist halt dann am Wahlstand doch ein bisschen schwierig zu sagen, ja, lesen Sie mal, ich komme mal in 3 Tagen wieder. Ne? Und gleichzeitig sind halt unsere Inhalte auch unsere Stärke, ne? Weil wir stecken jetzt sehr viel Zeit in diese Wahlprogramme rein. Und ich bin ja selber auch, ich sag mal, digitalpolitisch dann immer am Basteln, was wir alles ins Europawahlprogramm reingeschoben haben. Das sind halt natürlich dann auch teilweise technische Details. Und diese Frage, wie können wir das destillieren, wie können wir das runterbrechen auf eine Art, dass Leute da Zugang haben. Und ich sag mal, klar, was jetzt viel gemacht wird, ist ja, dass man ein Kurzwahlprogramm macht oder sowas, ja. Aber das ist dann halt irgendwie in der Regel so ein 16-Seiten-Kurzwahlprogramm, was, sind wir mal ehrlich, immer noch viel zu viel ist, wenn man sich mal so anguckt, wie die Leute damit reagieren und was sie da drauf lesen, ist halt die erste Seite und die letzte, wenn überhaupt. Dann, klar, ich denke da natürlich auch etwas digitaler, und mit digitalen Möglichkeiten. Und dann stellt sich halt auch irgendwie die Frage, warum eigentlich Fließtext? Klar, ich meine, wir hatten jetzt natürlich auch im letzten Jahr ganz viel AI-Geschichten, ganz viel Sprachverarbeitungsgeschichten, wo dann halt der Gedanke auch relativ nahe liegt, ey, die meisten Leute, die jetzt auch am Stand oder im Haustürwahlkampf oder sonst wo zu einem kommen, die wollen irgendeine, meistens so hyperspezifische Sache wissen. Ja, also so, aber ich fahre ja gern Motorradtouren im Schwarzwald und ich habe gehört, ihr wollt da irgendwie wegen dem Lärm bei den Motorrädern, das sind so Sachen, erstmal weiß das ja kein Mensch, weil also so, ich meine, ich kenne das Programm auch nicht auswendig. Ja. Ne? Und zum anderen, das ist halt auch wieder der Punkt, so, die wollen dann schon auch was sehr Spezifisches wissen. Also es reicht jetzt nicht, wenn man ins Wahlprogramm schreibt, so, ja, irgendwie, wir finden Bahn gut, das war's für den Verkehr oder so. Mhm. Aber gleichzeitig, ich sag mal, die Leute wollen dann halt über ihr Motorrad was wissen. Da ist doch sinnvoll, dass man dann einfach irgendwie, also klar, was man natürlich machen kann, ist Steuerung F, Motorrad oder sowas. Aber sind wir mal ehrlich, zum einen macht das nicht jeder. Zum anderen, was dann halt auch passiert, man hat dann an 15 verschiedenen Stellen im Wahlprogramm so einen Halbsatz dazu. Und dann dachte ich mir halt, hey, warum nicht eigentlich so eine Suchzeile, so wie bei Google, das kennt man ja auch, so eine schöne Eingabezeile, wo du halt reinschreiben kannst, was interessiert dich. Und dann schmeißt ihr halt das Programm, die KI in Anführungszeichen, die einfach nur Textsuche macht. Also sie soll nicht selber aus dem Wahlprogramm erzählen oder sowas, das könnte schief gehen. Sondern einfach nur die relevanten Stellen für das Thema raussuchen. Ja. Dann hast du natürlich auch den Effekt, keine Ahnung, wenn man Tierwohl eingibt, dass dann halt auch irgendwie gegen Massentierhaltung rausgespuckt wird oder so. Also schon auch ein bisschen Kontextsuche dazu. Und da dachte ich mir halt, das ist eigentlich, oder wäre zumindest ein weiteres Puzzlestück, wie halt Leute quasi so ein bisschen rausfinden können, was wir eigentlich wollen, in dem Bereich, der sich jetzt halt gerade interessiert. Mhm. Ob das dann Mietpreise sind oder irgendwelche Verkehrsgeschichten oder sonst was. Ne? Weil da sich in unseren Kapiteln und Unterkapiteln und tralala zurechtzufinden. Und man hat ja auch den Effekt, dass manchmal dann an 3 verschiedenen Hauptkapiteln irgendwas zu der Sache steht.
Ja, also das kann ich auch gut berichten, wenn man irgendwie in den Wahlprogrammen jetzt so nach digitalen Sachen sucht. Ja. Also das ist, finde ich, das beste Beispiel. Du kannst digital eingeben, du kannst Open Source eingeben, du kannst offene Standards eingeben, digitale Souveränität, Datenschutz. Dann heißt es irgendwie ein bisschen anders. Und da muss man halt ganz schön viele Suchbegriffe durchjagen durch so ein Wahlprogramm, um halt die entsprechenden Stellen zu finden, die man sucht. Insofern, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass da eigentlich ein Bedarf ist, das irgendwie so ein bisschen zu vereinheitlichen, um eben die für einen selbst relevanten Inhalte in so einem 300-Seiten-Wahlprogramm, was ich übrigens eigentlich gut finde, dass die Grünen es so machen, weil es halt eben dann doch spezifischere Antworten liefert als das Beispiel, was du gerade gesagt hast, ja, wir wollen die Bahn fördern, Punkt. Ja, kann man auch unterschreiben. Aber die Frage ist ja danach immer, wie konkret setzt man das um, ja.
Eben, und ich meine, also ich komme ja auch aus dem Digitalkontext, ne, aus dem digitalpolitischen, ja eigentlich mehr als aus jetzt so dem Netzbegrünungskontext. Und ich meine, man hat ja allein schon den Spaß immer, ne? Ich meine, in Hamburg ist es irgendwie, glaube ich, am Finanzministerium angedockt. Bei uns ist es im Innenministerium angedockt. Die Digitalpolitik, die fliegt auch immer woanders rum. Im Bund ist es im Verkehrsministerium, ne? So,
bei uns ist es in der Staatskanzlei ja, in Schleswig-Holstein.
Also so, es ist immer woanders. Und dadurch sieht man halt auch im Wahlprogramm, dass Digitalpolitik ist das rothaarige Stiefkind, wo halt mal irgendwo im Innen- und Sicherheitskontext wird was dazu geschrieben, im Wirtschaftskontext kommt auch irgendwas dazu und dann so ein Bürgerrechtsding, da steht auch noch irgendwas. Ne? Also das ist vielleicht auch alles aus der eigenen Not raus entstanden, aber ich gehe stark davon aus, dass halt bei anderen Sachen genauso ist. Ja? Also letztendlich, gerade so was Klimaschutzsachen angeht, das zieht sich natürlich auch durchs ganze Wahlprogramm. Aber ja, ich glaube, da gibt es auch einige Sachen, wo man sagt, wenn man genauer hinguckt, findet man hier ein Stückchen, da ein Stückchen, dort ein Stückchen und das so ein bisschen einfach schön visuell aufzubereiten. Und ja, ehrlicherweise, also so, wir verabschieden uns doch generell so ein bisschen vom Fließtext. Ne? Also das ist ja auch nicht falsch. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wo so die medialen Narrative hingehen, die Aufmerksamkeitsspanne wird auch kürzer, wenn die Leute dann das nachgucken können, was sie wissen wollen und nicht irgendwie noch zwei Seiten rumlesen, bis sie es gefunden haben. Schadet bestimmt nicht.
Ja. Und was genau hast du denn jetzt geplant oder hast du gemacht? Wir müssen vielleicht dazu sagen, wir sind schon am Sonntagvormittag. Das heißt, einiges ist auch schon passiert.
Genau. Und also ja, ich kann Erfolg berichten. Ich habe es kaputt gemacht. Nee, so schlimm ist es nicht. aber das, ja, das Projekt lief ja schon länger. Die Idee stand schon länger im Raum. Und dann muss ich natürlich sagen, ich komme aus der IT-Sec. Ich habe jetzt auch null Ahnung von Machine Learning oder sowas. Aber man kennt ja Leute und man fragt sich so ein bisschen durch und dann stößt man so nach und nach, okay, ja, so dieses, das Embedding, das ist wohl dann, wie man da vorgeht. Und dann liest man sich da rein und so nach und nach habe ich halt so ein bisschen, na, ich habe halt ein Git gemacht, da haben auch ein paar andere Leute was beigetragen. Dieses
Git?
Wochenende.
Ne? Git bei uns im eigenen Git oder kommt das von
woanders? GitHub-Git gerade, ja. Das ist jetzt so an dem Punkt, dass ich sage, okay, wir haben jetzt einen funktionalen Code und ich habe jetzt auch, ne, Max hat mir geholfen und hat so ein bisschen UI gemacht, weil so, also
User Interface.
Genau, also so, ich mein, so im Code ist halt erstmal eine Kommandozeile zum Testen, das ist jetzt auch funktional soweit, aber klar, auch wenn man das dann, ich meine, das ist noch nicht auf dem Stand, dass ich sage, okay, das kann man jetzt auf die Welt loslassen, aber es ist so ein bisschen Funktionalität ist halt auch dann zum Vorzeigen bei entsprechenden Parteivorständen zu sagen, guck, das könnten wir machen, das sollten wir machen. Ein gewisses Interface, ein rudimentäres, ist schon sinnvoll an der Stelle. Da hat mir der Max geholfen. Und jetzt ist es im Prinzip an dem Punkt, dass quasi der Code funktional ist. Und was ich jetzt noch brauche, gucken wir mal, ob ich es heute noch fertig kriege. Aber wenn nicht, die nächsten Tage. Ist halt dann auch nochmal einmal gescheit, mit ein bisschen Rechenpower das Embedding zu machen. Das frisst auch schon etwas Leistung. Mhm. Aber ist halt ein Einmal-Ding. Ne? Also ich werde jetzt halt gerade mal das Europawahlprogramm reinfüttern. Das ist, hat es natürlich auch textlich in sich. Und da ist dann mein Laptop etwas überfordert. Aber wenn es halt einmal durchgelaufen ist, die Queries, die sind dann relativ schnell zu matchen. Im Moment ist halt das Matching noch etwas mäßig. Ja? Also das ist jetzt noch quasi, wo ich halt nochmal Rechenpower drauf brauche.
Also aber Matching heißt in dem Fall die Zuordnung von bestimmten Schlagworten zu Passagen oder wie kann ich mir das vorstellen, wie das läuft?
Genau, also das ist ja, ne, ich habe eben schon dieses Beispiel Tierschutz, da geht es dann natürlich auch zum Beispiel um Massentierhaltung oder sowas. Das ist halt nicht dasselbe Wort. Ne? Und das ist genau, wo dieser KI-Aspekt reinkommt, weil ich meine, ne, direktes Zeichen-zu-Zeichen-Matching ist absolut trivial, aber manchmal sucht man ja auch was anderes. Ne? Und da ist dann halt zum Beispiel, was weiß ich, Tierwohl könnte man auch zum Beispiel veganes Essen oder sowas. Ja, da ist ja überhaupt nicht das Wort Tier drin. Das heißt, Steuerung F oder so die ganzen direkten Wortsuchen würden dann nicht funktionieren. Mhm. Und da ist halt dieser KI-Ansatz, der so kontextuelles Matching kann, das ist eben dieses Embedding. Das ist quasi da der Ansatz, dass man einfach auch dem Programm irgendwo gerecht wird in seiner Komplexität. Aber um das halt auch gut zu machen, dass die Matches halt auch wirklich passen, braucht es halt auch ein, ich sag mal, ein entsprechendes Modell, das dann halt auch den Kontext von diesem Wahlprogramm so versteht, und das braucht eine gewisse Rechenleistung. Und das ist natürlich hier im Moment mit meinem Laptop gar nicht vorgesehen. Ich habe jetzt den Code zum Laufen gebracht und habe einen super, super basic, aber das ist quasi unwesentlich besser als eine Wort-für-Wort-Suche. Das ist halt das, was ich auf dem Laptop hinkriege. Aber ich habe jetzt auch schon mit ein paar Leuten geredet und da gibt es auch ein bisschen Rechenleistung, die man mal darüber rollen lassen kann. Dass das dann, und dann ist halt die spannende Frage, wie gut ist es gleich? Muss ich noch mehr Zeit reinstecken in irgendwie das Modell und so weiter? Oder funktioniert das auf Anhieb relativ fix? One way to find out, ja.
Und wie würdest du das prüfen? Würdest du einfach dann Suchanfragen durchschicken und gucken, wie gut die,
genau,
also die Ergebnisse sind? Oder wie prüft man
das? Ich habe halt auch schon jetzt, ich meine, das ist immer das Erste, wenn du einen Code testest, ne, da geht es ja dann auch, ich habe schon jetzt halt mal so ein paar, so eine Art Benchmark von einer Liste von Suchbegriffen, die ich da halt durchlaufen lasse und gucke, wie gut sind die Matches und machen die Matches halt auch tatsächlich Sinn. Oder also gestern, ich meine, das war wirklich noch mitten in der Arbeit, da hat es dann irgendwann mal irgendwie Reichensteuer mit Tierschutz gematcht, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Das ist dann so ein Zeichen, so, okay, das ist noch nicht an dem Punkt, wo es fertig ist.
Zumindest ist da die inhaltliche Brücke eine sehr große, das kann man schon argumentieren, aber das sind verschiedene Zwischenschritte.
Also es ist halt nicht hilfreich für den eigentlichen Zweck.
Ja, genau.
Und das ist halt das Basic Embedding, das ich im Moment drin geschmissen habe. Aber das habe ich halt auch bloß reingeschmissen, um zu gucken, funktioniert das überhaupt, kommen auf den Input dann auch Outputs und so weit sind wir. Und jetzt ist so ein bisschen der Punkt, wo es halt darum geht, das Modell dann auch sauber hinzukriegen.
Ja, sehr schön. Das klingt wie ein sehr spannendes Projekt, was, glaube ich, auch viele Landesverbände und viele Kreisverbände nachher nutzen könnten und von profitieren könnten. Zur Europawahl wird das vielleicht noch nichts.
Gucken wir mal.
Ist ja noch ein bisschen Zeit, aber nicht mehr so lange.
Nee, Zeit ist eigentlich keine mehr. Aber ich sag mal, wenn man es einen Monat vorher fertig kriegt und es ist funktional, dann hat man es halt noch einen Monat lang so. Aber ja, es ist so. Ziel ist, es fertig zu kriegen, es funktional zu kriegen, ob es jetzt diese Wahl ist oder die nächste. Also ich meine, wann sind die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen-Anhalt? Wo ist noch? Also es sind drei Landesverbände, also ist auch dann im Herbst, ne? Ist auch nicht mehr so lang. Also so früher oder später wird es schon nützlich werden.
Ja. Okay, super. Vielen Dank, Sebastian.
Gerne.
Hallo Sven.
Hallo.
Willkommen zum nächsten Teil von der Dokumentation vom Hackcamp in 2024. Du bist wahrscheinlich nicht das erste Mal beim Hackcamp.
Richtig. Ich weiß gar nicht, ob ich beim ersten dabei war. Das könnte gut sein, aber auf jeden Fall mindestens beim zweiten. Und ich glaube, das ist jetzt mein viertes oder ich weiß nicht, wie viele Präsenz-Hackcamps wir hatten, aber ich glaube, es ist das vierte oder fünfte. Und digital hatten wir auch einige zur Corona-Zeit.
Ja. Wann war denn dein erstes Hackcamp dann?
2019.
Auch hier in Essen wahrscheinlich.
Auch hier in Essen, genau. Ja. Wir waren immer im Linux-Hotel.
Ja, ist ja einfach auch eine schöne Location und es ist perfekt ausgestattet. Und das hatten wir in den anderen Episoden gerade auch schon, dass diese Verbindung von Technik und Natur hier natürlich ihre perfekte Ausgleich findet.
Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal herkam und dann saßen die Leute draußen auf der Wiese und haben die Sonne genossen. Das war schon sehr toll, ja. Die Atmosphäre ist geblieben.
Ja, sehr schön. Hattest du schon ein Projekt, als du dich zum Hackcamp angemeldet hattest, oder hast du dich explizit mit einem Gedanken angemeldet, oder kam das erst so im Laufe der Zeit, beziehungsweise erst hier?
Ich hatte schon ein Projekt, nachdem ich ja irgendwie relativ große Teile der Netzbegrünungsinfrastruktur betreibe, ist mir immer irgendwas im Kopf, was ich tun könnte, und dementsprechend war von Anfang an klar, dass ich mich um die Überarbeitung unseres Logins beziehungsweise Accountmanagements kümmern will.
Aha, was war denn das Problem?
Problem direkt gibt es nicht oder gab es nicht, allerdings besser geht immer, und in der Vergangenheit war es halt immer so, dass wir hatten zwar zentrale Accounts, man hatte einen Benutzernamen und Passwortkombination, die überall funktioniert hat, aber die musste man halt überall immer einzeln händisch eingeben, was ein bisschen mühsam ist und auch dann häufig zu Verwirrung führt, weil jedes Tool seinen eigenen Passwort-Vergessen-Dialog mitbringt, der dann aber gar nicht funktioniert, weil das Passwort eben von unserer zentralen Mitgliederverwaltung kommt. Und dafür gibt es inzwischen einfach bessere Methoden, nennt sich dann halt Single Sign-On, kennt man ja von Google, hier anmelden mit Google, hier anmelden mit Facebook, haben ja auch alle Websites heutzutage. Das heißt, man muss sich nur noch an einer Stelle anmelden, wenn man dort angemeldet ist, ist man automatisch bei allen anderen Tools auch angemeldet. Und das Allerschönste ist dann, man muss auch nur noch einmal einen zweiten Faktor und sowas konfigurieren, weil alles zentral über diese eine Anmeldung läuft.
Also ähnlich wie bei netzgrüne.de, man meldet sich einmal ein, über Sammel, und dann ist man im Prinzip in der Wolke und in den anderen Diensten.
Genau, genau, und nicht nur ähnlich, sondern exakt eins zu eins das Gleiche. Mhm. Da sind wir jetzt gerade dabei einfach, das ist auch noch ein Teil gewesen, also die, in der Vergangenheit haben wir UCS, Univention Corporate Server genutzt, der ist super und toll. Das Problem ist nur, er ist für viel größere Sachen ausgelegt, als wir hier machen in der Netzbegrünung. Der ist sehr komplex auch in der Bedienung. Und was wir einfach nur brauchen, ist ein Benutzername, Passwort, Kombination, Vor- und Nachname. Und das geht einfach einfacher, geht auch dann leichter in unserer Infrastruktur zu verwalten, als mit diesem UCS, der halt nicht dafür gemacht ist, erstmal irgendwo in was anderem drin verwaltet zu sein, sondern der eigentlich so sich als Chef der ganzen Software sieht und eigentlich normalerweise alles auf ihm draufläuft. Ja. So, also man installiert eigentlich auf dem UCS dann die Nextcloud, auf dem UCS den Chat und wir machen es umgedreht. Wir haben irgendwo unsere Nextcloud und wir wollen dann Login anflanschen.
Okay. Wie hast du das oder auf was hast du das jetzt umgestellt?
Was wir jetzt nutzen als Applikation ist Keycloak. Das ist einfach eine relativ populäre Software, um so Single Sign-Ons zu implementieren. Ist eben auch für SAML-Community, also das Single Sign-On im grünen Netz, da war schon vorhanden. Und ja, wie gesagt, ist relativ, sag ich mal, marktüblich als Lösung. Ansonsten nichts Besonderes. Es ist einfach eine Web-Oberfläche, an der man im Hintergrund Benutzer anlegen und löschen kann und im Vordergrund halt sich einmal anmeldet und dann überall angemeldet ist.
Ja, das heißt, es hat sowohl für die Nutzer, die einfach nur sich anmelden wollen, Vorteil, als eben auch für diejenigen, die es nachher verwalten. Da hatten wir jetzt nun gerade auch in der Vergangenheit ja mit dem UCS ein bisschen Schwierigkeiten, weil wir die Nutzer nicht ganz ordentlich angelegt haben, weil wir eben auch neu waren und es nicht so richtig wussten, wie es denn richtig geht.
Genau, und also immer das UCS ist halt wirklich so für, der Name sagt es ja schon, Corporate Server, ne? Also das Ding ist für Riesenorganisationen ausgelegt von der Struktur, dass man da zehntausende Accounts drin verwalten kann und dann braucht man natürlich irgendwie auch komplexere Strukturen und die haben wir als Verein einfach nicht.
Ja. Obwohl wir Mitgliederzuwachs haben, meinst du, dass wir noch nicht so komplexe Strukturen brauchen?
Naja, wir werden, glaube ich, nie die Strukturkomplexität als solches einer großen Organisation wahrscheinlich haben, weil wir als Verein immer eine flache Hierarchie haben, vielleicht ein paar Sondergremien, aber nie jetzt Abteilungen, Teams, Projekte. Das werden wir wahrscheinlich nie zentral abbilden müssen in der IT.
Ja. Und hat das alles geklappt oder gab es Stolpersteine?
Stolpersteine gibt es immer. Mein größter Stolperstein, wobei das habe ich jetzt, die Netzbegründung ist nicht die einzige Organisation, bei der ich diesen Wechsel gerade vollziehe.
Du hast schon gute Erfahrungen.
Ich habe schon Erfahrungen, das ist jetzt die dritte Organisation und bei der Verdigado planen wir jetzt auch mittelfristig hoffentlich auch Kundinnen umzustellen, auch da den Benefit eines Single Sign-Ons kommen zu lassen. Aber ja, die größte Stolpersteine sind aktuell eigentlich Nextcloud. Weil, ja gut, das geht jetzt auch sehr technischen Details, aber...
Ich glaube, wir haben auch ein bisschen technisches Publikum.
Ja, die Benutzerinnennamen sind da halt sensitiv für Groß- und Kleinschreibung. Okay. Und die IDs, die über so diese zentrale Nutzerverwaltung kommen, sollten das aber nicht sein. Also sind es nicht. Die werden mal groß und mal klein ausgeliefert und dann denkt Nextcloud mal, das ist ein einer User und das ist ein anderer User. Dabei ist die gleiche ID, nur mit unterschiedlicher Groß- und Kleinschreibung.
Okay.
Und das ist so der größte Stolperstein aktuell. Da hoffe ich, dass wir auf GitHub einen Pull-Request durchbringen, den ich da angefangen habe zu machen, der es löst. Das wäre ideal. Ansonsten, es gibt noch ein paar andere Strategien, mit denen man das lösen kann. Aber idealerweise wäre das auch so, dass in Nextcloud diese Änderung dann angenommen wird und das vielleicht eine Lösung ist, die dann global auch für alle irgendwie Vorteile bringt.
Mhm. Das heißt aber, der Rest hat eigentlich problemlos funktioniert, weil das ist ja jetzt nichts, wo du sagen kannst, da kannst du selber viel dran machen, sondern das ist ja was.
Das ist schon an Open Source kann man immer was machen. Ja? Also man ist ja nie ausgeliefert, man kann immer irgendwo angreifen, ändern, anpassen. Das ist ja wirklich das Allerschönste dran. Nee, das Allermeiste hat problemlos funktioniert. Die allermeisten Tools haben wir ja auch, wie gesagt, in anderen Organisationen schon jetzt mit Keycloak irgendwie. Das heißt, ich weiß, was ich wo einstellen muss. Bei den allermeisten Dingen hat das problemlos funktioniert. Unser Matrix-Server weigert sich gerade noch, mit OpenID verbunden zu werden. Da haben wir weiterhin das klassische LDAP-Login aktuell noch. Ich hoffe, dass sich das irgendwann löst. Wäre ein bisschen schöner. Nachdem man aber Matrix tendenziell ja einmalig sich anmeldet auf dem Smartphone und dann angemeldet ist und jetzt nicht auf dem Browser jeden Tag neu anmeldet, ist das wahrscheinlich auch noch der unkritischste Fall, hoffe ich zumindest. Aber ja, schöner wäre es, wenn man auch da ein dauerhaftes Login hätte mit Single Sign-On.
Das lässt sich trotzdem parallel jetzt weiter betreiben. Ja. Ne? Es ist jetzt irgendwie keine Schwierigkeit, dass man sagt, irgendwie Matrix läuft jetzt nicht mehr, nur weil das die einzige Anwendung ist, die nicht angebunden ist.
Richtig, also die alte Methode, die wir da eingesetzt haben, die nennt sich LDAP und die gibt es auch weiterhin. Und in einer perfekten Umgebung nutzt man tatsächlich auch beides. Also dieses LDAP, das ist ein Protokoll, mit dem man im Hintergrund Benutzerinnen-Accounts synchronisieren kann, gewisse Gruppenzugehörigkeiten, Passwörtern. Das kann man für ein Login benutzen, indem einfach dann im Hintergrund das Passwort mit dem zentralen Verzeichnisdienst abgeglichen wird. Das Problem ist allerdings, dass dann halt man überall in jedem Dienst dort lokal das Passwort eingeben muss. Mhm. Und man kann das aber kombinieren. Zumindest die allermeisten Programme können das. Und das ist eigentlich auch so, Heilige Gral ist vielleicht jetzt übertrieben, aber eine tatsächlich sehr gute Kombination aus diesen Diensten, dass man das Single Sign-On benutzt, um im Vordergrund sich anzumelden. Und das LDAP benutzt man im Hintergrund, um Gruppenmitgliedschaften zu synchronisieren. Das heißt, wir haben auch beides weiterhin im Einsatz. Bei der Nextcloud ist es auch die Kombination aus beidem. Das heißt, wir können an einer Stelle zentral Gruppen erzeugen, User erzeugen. Die werden auch alle automatisch schon in die Nextcloud reinsynchronisiert. Mich anmelde, dann geht es im Vordergrund über OpenID Connect. Dann wird beim OpenID Connect mein Username mitgegeben und die Nextcloud merkt dann, das ist dieser LDAP-User, den führe ich zusammen, das ist der gleiche Account. Dann bin ich angemeldet mit den ganzen Gruppenmitgliedschaften, die aus dem LDAP reinsynchronisiert werden.
Okay, spannend. Muss ich denn jetzt als Nutzerin der Netzbegründungsdienste irgendwas beachten? Oder läuft das eigentlich, ja, merkt man im Vordergrund gar nicht so viel
drin? Genau, also im Vordergrund merkt man nicht viel, man meldet sich jetzt an anderer Stelle an. Passwort ändern, ändert sich ein bisschen, aber die meisten kennen Keycloak ja schon aus der Partei. Mhm. Die große spannende Frage längere Zeit war irgendwie, ob ich Passwörter migrieren kann oder ob man die neu vergeben muss. Das hat mich so ein paar Wochen gekostet, das alles rauszufriemeln. Aber mittlerweile hat das dann alles funktioniert. Das heißt eigentlich, man sollte gar nichts merken.
Ja. Okay, sehr schön. Ja, dann vielen Dank, Sven, für den Bericht.
Gerne. Danke fürs Dasein.
Das war der erste Teil von unserem Podcast vom HackCamp. Freut euch nächste Woche auf den zweiten Teil mit Dirk und Benedikt, in dem es unter anderem um Unified Push, BigBlueButton, PixelFed und PeerTube gehen wird. Tschüss!